Der Markus hat uns schon in sein Passionszeit und Leben mit hineingenommen. Und ich fürchte mal, das geht ganz vielen so. Irgendwie überlagern die Dinge, die Themen dieser Zeit, das, was wir sagen, das ist eigentlich Passionszeit. Und vielleicht hilft uns das, so ein Gottesdienst, auch mal den Fokus genau darauf zu legen, was ist denn das für Zeit? Was ist die Chance auch dieser Zeit? Passionszeit, die Zeit, an der Christen sagen, und ich denke jetzt ganz, ganz konkret daran, was Jesus für mich getan hat. Ich habe einen Liedvers gefunden. Ich habe ihn auch passenderweise in Fraktur mitgebracht, weil der ist sehr alt. Und anhand dem merkst du, wenn vor 300 Jahren jemand sagt, Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken, wollest mir vom Himmelsthron Geist und Andacht schenken, dann ist das nicht erst heute unser Problem. Das kann ja was Tröstliches sein. Das Problem hatten die Generationen vor uns. Das hineinzunehmen, zu sagen, das, was dort am Kreuz passiert ist, welche Bedeutung, welche Chance, welche Möglichkeit hat es für mich? Mich hat die sechste Strophe dieses Liedes sehr spannend gemacht. Gib auch, Jesu, dass ich gern dir das Kreuz nachtrage, dass ich Demut von dir lerne und in Geduld und Plage, dass ich lieb um lieb dir geb, dass ich Lob dir singe, bis ich dorthin bei dir leb, besseren Dank dir bringe. Also, was bedeutet das, das Kreuz heute für mich, in dem, wie ich lebe, das, was wir erleben? Zwei Fragen begleiten mich, aber auch euch durch die Passionszeit. Was bedeutet das Geschehen? Welche Möglichkeiten und Chancen gibt uns das? Mal ein ganz kurzer Rückblick. Letzte Woche, der Will kann sich auf Homepage nochmal gern nachhören, zu sagen, das eine ist die Chance, Vergebung zu haben und in Vergebung zu leben. Bin mehr denn je davon überzeugt, dass es das, was Christen dieser Welt geben können und müssen und das, was nur sie können, nämlich Vergebung. Dort, wo Menschen nicht Vergebung geben, geht ihr Herz, geht ihr Inneres kaputt und dann werden sie bitter und dann scheitern sie im Leben. Und von daher ist das Kreuz das Zeichen davon zu sagen, mach doch einfach die Revolution der Vergebung, selber in Vergebung leben und diese Vergebung weiterzugeben. Und die andere Möglichkeit, die andere Chance des Kreuzes heißt, wenn Jesus sagt, Vater, wenn er anfängt am Kreuz zu beten und auch dieses Geschehen zu deuten, zu sagen, ich habe in jeder Möglichkeit, jeder Situation die Chance zu sagen, und ich rede jetzt mit Gott, genau über das. Passionszeit heißt aber auch Leidenschaft tanken. Ich finde, das Wortspiel ist so genial zu sagen, ne, Passion ist die Leidenschaft. Und wir sagen, 7 Wochen Zeit, Leidenschaft zu tanken. 7 Wochen Zeit zu sagen, worum dreht sich mein Leben? Begeisterung für etwas gewinnen. Vielleicht ganz neu Begeisterung gewinnen. Und das ist so die Frage. Ne? Wir machen jetzt keine Gruppenarbeit, das ist mit Maske auch immer blöd. Zu sagen, wie sieht eigentlich deine Begeisterung für Jesus aus? Wie sieht es in deinem Glaubensleben aus? Die Frage habe ich mir nicht ausgedacht, die stammt von Martin Luther, als er noch nicht Reformator, sondern Ordensgeistlicher war und für viele Klöster in heutigen Mitteldeutschland zuständig war, hat er das einem seiner Brüder gesagt, und sag mal, wie sieht es in dir aus? Wie geht es dir mit Gott? Welche Leidenschaft hast du da? Ist es wirklich Leidenschaft, das, was ich nicht lassen kann? Ist es das? Man hat gesagt, ne, wenn es auf einer Skala von 1 bis 10, wenn das mal sagen würdest, ne, na, kannst du sagen, dass du sagst, ey, das sieht so aus. Oder vielleicht sagst du auch, nee, das ist eher da unten. Und dann ist ja immer die spannende Frage, wie komme ich von 1 zumindest auf 7? Vielleicht kann ich sagen, ganz ehrlich, weiß auch nicht. Aber es gibt einen Satz von Jesus am Kreuz, der uns dabei helfen kann. Und das ist dieser, das ist aus Johannes Evangelium Kapitel 19, 28 und 29. Danach, als Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Eines der Worte Jesu am Kreuz, an dem er das Geschehen an Karfreitag selber deutet, selber auslegt, sagt, so ist es zu verstehen. Was bedeutet dieser Satz? Das eine heißt, Jesus kommt in unsere Wirklichkeit. Dieser Mann leidet, hat Folter hinter sich, eine ganz natürliche menschliche Reaktion, dann kommt Durst. Das heißt, in all meinen Kämpfen kann ich zu Gott kommen. Aber dann ist ja noch was anderes. Im Hebräerbrief steht im zweiten Kapitel, dass Jesus an dem, was er erlitt, gehorsam lernte, damit er denen, die zu ihm stehen, helfen kann, die versucht werden. Das heißt, das, was am Kreuz passiert, passiert auch, weil Jesus sagt, ich kann dich verstehen. Und dann bleibe ich nicht nur beim körperlichen Durst, sondern dann gibt es noch eine andere Dimension. Von der Reihenfolge, wen das interessiert, ist das eigentlich das fünfte Wort Jesu am Kreuz. Also vom ersten zum fünften. Überspringen das mal, er merkt dann auch warum. Und interessanterweise, genau davor, der Satz, den Jesus, bevor er sagt, mich dürstet, schreit er hinein in die Dunkelheit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da schwingt noch etwas ganz anderes mit. Da erlebt der Sohn Gottes, der immer in der Einigkeit mit dem Vater war, auf einmal diese Gottverlassenheit, dieses Getrenntsein von Gott. Das, was die Propheten aus dem Alten Testament beschrieben haben, denn er litt um unseren Willen an unserer Stelle. Jesus macht genau das durch, dass er sagt, wo ist Gott? Und das ist dieser innere Durst. Und Jesus sagt, und das erleide ich. Und das erleide ich für dich. Nochmal Hebräer, er kann dir helfen, weil er darum weiß. Er erschrickt nicht, er versteht das. Er versteht geistlichen Durst. Jesus weiß ganz genau in den Momenten, wo wir sagen, wo ist denn nun Gott, wie mag denn das alles weitergehen, dass Jesus sagt, du, ich weiß, ich kenne den Moment. Ich kenne den Moment, wo du so nah an der Verzweiflung bist. Und dabei ist das Thema geistlicher Hunger und Durst das Thema, was Jesus von Anfang an gepredigt hat. Also wer sich auskennt, Bergpredigt, also diese eine Predigt, diese programmatische Rede von dem, was Jesus will mit dem Reich Gottes, mit der Herrschaft Gottes, beginnt er mit Seligpreisung und eine davon heißt, selig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Im Zusammenhang Bergpredigt, leg heute nicht Bergpredigt aus, ist es ganz klar, hier meint Gerechtigkeit nicht, dass es gerecht in dieser Welt zugeht, sondern dass einer richtig wird mit Gott. Ihr sagt, dass einer zu Gott passen kann, dass er ihm gerecht wird und dass sich diese Lebenserfüllung dann auch in den Zuständen um ihn herum widerspiegelt. Dieses Bedürfnis, Jesus sagt, wer diese Sehnsucht hat, kann sich freuen. Warum? Was ist Durst? Was ist geistlicher Durst? Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das ist aus einem meiner Autos. Das sind interessante Momente. Wenn vor dir auf dem Armaturenbrett auf einmal irgendwelche Lampen aufleuchten, die du bislang nicht gekannt hast. Also die Auto fahren, wissen, was ich meine. Das ist hier so, das ist bei mir gewesen das Zeichen für den Motor. Ja, und dann hältst du an, dann guckst du ganz schnell der Bedienungsanleitung nach, was es bedeutet, ob das. Ja. Und dann sagst du, wenn das leuchtet, sofort Werkstatt anrufen. Also eine Warnlampe. Und Durst ist eine Warnlampe. Ja, eigentlich müsste ich jetzt noch ein Interview mit Markus machen, weil der kennt sich mit den Menschen noch besser aus als ich. Markus, zu wie viel Prozent besteht ein Mensch aus Wasser? 60. Habe ich vorhin in Markonstedt was Falsches erzählt? Ah, Mist. aber vielleicht kann ich es korrigieren. Ja, das heißt, Durst nach Flüssigkeit heißt, das, woraus ich bestehe, fehlt. Durst ist die Warnlampe dafür, dass ich sage, also wenn du jetzt nicht trinkst, irgendwann... Wer Warnleuchten im Auto oder so im Leben übersieht, der geht Gefahr, dass er Dinge kaputt macht. Und geistlicher Durst ist nichts anderes. Da geht es nicht mehr um Appetit, sondern zu sagen, hier fehlt mir das, was lebensnotwendig ist. Ja, Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das, was lebensnotwendig in seinem Leben ist, das fehlt auf einmal. Und auf einmal ruft er, ich habe Durst, mich dürstet. Innerlich und äußerlich. Jesus betet. Und das ist, ich zeige das nochmal, weil das kommt wie unvermittelt. Dieser Ruf ist eigentlich genau der, der so zwischen der Sehnsucht und dem Zweifel ist. Ihr sagt, mich dürstet, ruft zu Gott und sagt, ist da wer? Und das ist geistlicher Durst. Bist du noch da? Jesus betet am Kreuz, Psalm 22. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert. Und all meine Knochen lösen sich voneinander. Mein Herz verkrampft sich vor Angst. Und meine ganze Kraft ist dahin. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Und das nicht nur körperlich, sondern geistlich. Übrigens, bei Jesus war das Thema, dass er eigentlich das angeboten hat. Wenn Jesus vom geistlichen Durst redet, dann hat er immer gesagt, du, ich bin die Lösung. Sagt er auf einem Fest, wo es ums Wasser geht, Johannes 7, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Oder der Frau am Brunnen, das sagt er, ne? Da ist das ist ja ganz spannend, das ist genau das Thema Durst, sofort auf einer geistlichen Ebene. Er sagt, Jesus, kannst du mir Wasser geben? Und dann sagt sie, du hast ja gar nichts zum Schöpfen und wieso fragst du mich? Und dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, du würdest ihn bitten. Und dann sagt er diesen Satz, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Er sagt, weißt du, diese geistliche Sehnsucht nach Gott, die kann ich stillen. Und jetzt hängt der am Kreuz. Scheinbar gescheitert. Aber mit dem Satz, mich dürstet, bringt er genau sein Thema, sagt, und das ist hier am Erfüllen. Denn wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Geistlicher Durst, Sehnsucht nach Gott. Die Feli hat am Anfang gesagt, einige, wenn das so klingt, Gemeindefasten, also wer sagt, ich bin jetzt gar nicht dabei, gehöre ich dazu, das spielt keine Rolle. Einige von uns haben gesagt, wir möchten gerne die nächsten 21 Tage fasten. Und das Fasten passt genau in dieses Wort hinein, die Sehnsucht nach Gott. Zu sagen, dieser Durst selber neu entdecken, wer ist Jesus und was hat Jesus in meinem Leben getan. Den Durst stillen, einen anderen Weg, das ist Fasten. Mal 4 Gedanken zuerst zu sagen, was ist denn das Fasten? Was machen die denn da? Denn Fasten ist keine Diät, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen diese praktische Nebenwirkung hat. Fasten ist ein ganzheitliches Beten. Da gibt es in Jesaja 58, dort kritisiert Gott selber das Fasten seines Volkes. Das muss man mal hören. Also die machen das genauso wie wir. Die sagen, ach, essen wir nichts oder essen nur beschränkt, essen nur Gemüse, wir enthalten uns. Und dann sagt Gott seinem Volk, das ist aber ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Fasten ist ein ganzheitliches Beten. Das macht das auch der Unterschied zwischen einer Diät und dem Fasten. Fasten und Beten gehören so eng zusammen. Und dann sagt Gott, das ist nicht nur ein Rufen, lieber Gott, wo bist du? Sondern Beten hat immer was damit zu tun, mein Herz. Ich kultiviere im Fasten mein Herz, mein Innerstes. Und Gott sagt, was du dazu gehört, gib frei. Lass los, auch die Schuld, die du von anderen in Händen hältst. Das ist dieser Vers in Jesaja 58. Gib frei, damit deine Hand wieder möglich wird, dass du selber dein Leben gestalten kannst. Menschen und Dinge, die du benutzt. Fasten heißt zu sagen, mach den Schritt in die Freiheit und geh aus den Zwängen heraus. Und deswegen eben einfach mal aufhören mit etwas. Ein zweiter Gedanke, Fasten heißt Sehnsucht haben. Jesus selber wird mal gefragt, in Matthäus 9, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Er sagt, also verstehe nicht, warum ihr nicht fastet. Ihr macht es einfach nicht. Und dann sagt Jesus, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Das heißt, Jesus sagt, dort, wo er nicht da ist, dann werden Leute sagen, ihre Sehnsucht in ernstes Gebet hineinnehmen und sagen, und jetzt will ich alles andere stehen und liegen lassen und will mich nicht mehr abgeben mit dem geistlichen Zustand, sondern will hinlaufen zu Jesus. Ich suche ihn. Ich suche ihn wie die Braut ihren Bräutigam. Diese Sehnsucht haben, das ist Fasten, zu sagen, ich drücke meine Sehnsucht aus. Ob ich nur nichts esse oder nur zum Teil was esse, ob ich Dinge weglasse, ob ich in meiner Zeit was umstelle, zu sagen, ich möchte meiner Sehnsucht nach Gott einen Ausdruck geben. Das ist mein Fasten. Ein drittes, wer fastet, entdeckt Abhängigkeiten. Das ist sein System der Leckerlis, schweizer deutscher Ausdruck, versteht ihr, ne? Leckerli, so das, womit ich mich immer belohne. Oder auch tröste. Und das einfach mal weglassen. Ja, also, das bleibe ich mal. Ich bin ja nicht so sehr, manche wissen das, ich finde das immer komisch, wenn Leute sagen, ich faste Schokolade. Zum einen esse ich die zu gern. Ne? Aber daran wird es deutlich. Na, warum stopfe ich mit Schokolade voll? Also ich, ne? Das weiß ich nicht, wie ihr das macht, ob ihr Gummibärchen nehmt oder so. Ich muss sagen, ne? Ja, ein paar Glückshormone, ne? Damit es wieder läuft. Und Fasten heißt genau, ich höre jetzt mal auf mit den Surrogaten, ich höre auf mit den Ersatzdingen und ich gehe hin zu Jesus. Ne? Altes Gemeinschaftslied, wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, dann fliehe ich hin zu Jesu Herz, der heilte meinen Schmerz. Das ist Fasten. Sagen, ich will die Ersatzdinge nicht mehr haben, ich will jetzt hin zu ihm. Und das über eine Zeit, Passionszeit, Fastenzeit, zu sagen, dahin will ich gehen. Es geht nicht einfach um ein historisches Gedenken, was Jesus getan hat, sondern es geht dazu zu sagen, ich will in deine Nähe, Jesus, mit allem Ernst. Und ein viertes, was ist denn Fasten? Das ist ganz spannend, wer das Alte Testament auf Thema Fasten mal so ein bisschen durchblättert, wird merken, dass Gott an vielen Stellen das Fasten seines Volkes kritisiert. Also ich will jetzt die fasten, also ich mache es auch, nicht demotivieren. Ne? Das ist blöd, nee. Aber dass Jesus sagt, weißt du, es geht jetzt nicht einfach darum, nur nichts zu essen oder zu verzichten. In Joel 2 sagt Jesus, sagt Gott, doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Und jetzt sagt er dann im nächsten Satz, was dieses Fasten meint, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Gott sagt, es geht nicht ums Äußerliche, um die richtige Form, sondern es geht darum, mein Herz zu zerreißen, dort das Zentrum meines Wollens zu sagen, und ich lasse das jetzt und ich übergebe das meinem Herrn. Fasten heißt ganzheitlich beten, Sehnsucht haben, Prioritäten setzen, das Herz zerreißen. Das ist das geistliche Inhalt von Fasten. Wenn du dann weiter guckst, ne, in Bibel drin, sagen, ne, wie ist das mit dem Dürsten? Wie bringen die diesen Durst nach Gott zum Ausdruck? Und dann macht man ganz spannende Einsichten. Ich war leider am Mittwoch, ich war fröhlich in Markranstädt zur Bibelstunde, war nicht dabei bei denen, die sich online getroffen haben. Ich habe Bibelstellen miteinander angeguckt, ganz spannend, weil da geht es um die Dimensionen des Fastens, um geistliche Dimensionen. 5 Stück habe ich entdeckt. Das eine ist, Gottes Kraft in meinem Leben aktivieren. Diese Begebenheit, Jesus kommt vom Berg der Verklärung, dort wo die Jünger gesehen haben, wer Jesus wirklich ist, zurück ins Tal und erleben da völlig desillusionierte und demotivierte Jünger, weil sie sagen, wir schaffen es nicht. Die werden mit der Lage, dass da ein kranker Junge zu Jesus gebracht wird und sie sollen ihm helfen, die merken, wir können es nicht. Kommt dann dieser Satz vom Glauben. Und ganz am Ende sagt Jesus, diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten. Das heißt, wer fastet, er sagt, ich möchte Gottes Kraft, Gottes Energie in mein Leben aktivieren. Dass Gottes Geist in meinem Leben regiert und zu anderen kommt. Und zweitens, ich möchte Gottes Reden hören. Daniel. Bei Daniel wird mehrfach berichtet, dass er fastet. Ganz am Anfang, das, was die meisten von uns kennen, also ich kenne es noch aus der Kinderstunde, die 4 Jungs da aus Israel, die werden dann den Hof von Nebukadnezar geholt und sollen dann auch richtig essen, also richtig, ne? So. Und das Problem ist nur, dass das Essen vorher anderen Göttern geweiht war und dann bekommen die ein schlechtes Gewissen als Juden und sagen, das können wir nicht machen. Also wir können hier nicht am Götzendienst teilnehmen und sagen, pass mal auf, wir essen nur Gemüse. Also, zweiter Punkt in der Bibel, wo Vegetarier vorkommen. Und es gibt aber noch eine weit interessantere Stelle, weiter hinten, Daniel 6 und 7. Dort redet Daniel davon, dass er 21 Tage nichts Starkes trinkt, kein Wein, kein starkes Getränk, also Whisky und so nicht, dass er sich mit Speisen enthält. Und als in diese Zeit kommen ganz bedeutende Prophetien, bekommt Daniel. Unter anderem auch die des Reiches Gottes. Gottes Reden deutlich hören, zu sagen, ich nehme mich mal raus aus dem anderen und ich höre auf Gott. Oder Nehemiah, der andere aus dieser Zeit, zu dem Menschen kommen und sagen, weißt du, wie furchtbar das aussieht in Jerusalem? Weißt du, wie Gemeinde kaputt geht? Und dann zieht sich Nehemiah zurück, betet und fastet und bringt seine ganze Ratlosigkeit vor Gott. Mit ganzem Ernst zu sagen, lieber Gott, ich weiß auch nicht, was wir machen. Wir sind hier hingekommen durch unsere Schuld. Und dann bekommt er den Impuls zu sagen, geh doch jetzt hin, bau die Mauer, hilf dort, dass dort etwas passiert. Oder Buße tun, Ninive. Die Geschichte finde ich so spannend, weil hier wird von einem Volk berichtet, Ninive ist nicht in Israel, gehört nicht zum Volk Gottes, ist eine von den Städten, die immer als das Negative mit dastehen. Ne? Jona wird dahin geschickt, will das gar nicht. Und als die dann umkehren, ist er auch noch eingeschnappt. Aber das Volk zeigt seine Umkehr, seine Buße, indem sie fasten, bis hin sogar die Tiere kriegen nichts mehr. Diese Ernsthaftigkeit, das ist Fasten. Und mag man noch eins aus Apostelgeschichte, was mich immer beeindruckt. Kurz bevor Missionsreisen des Paulus losgehen, bevor beschrieben wird in der Apostelgeschichte, wie das Evangelium seinen Lauf in einer ganz großen Dynamik nimmt, wird beschrieben, dass in Antiochien, nicht in Jerusalem, Jünger Jesu zusammensitzen und Gott dienen, indem sie fasten und beten, auf einmal Gottes Geist redet. Und das Spannende finde ich an dieser Geschichte, dass es mir wirklich erklärt, was denn Fasten wirklich ist. Ich habe es mal versucht, in eine Grafik zu bringen. Fasten, das heißt frei werden für Gott. Loslassen. Das Zweite, was damit so zusammenkommt, heißt, in eine Kommunikation, in Gemeinschaft mit Gott hineingehen, zu sagen, Jesus, ich will jetzt Gemeinschaft mit dir haben. Das ist Beten, nichts anderes. Und dazu kommt eben das Dritte, eine innere Haltung, Kannst du mal weiterdrücken? Danke. Dienen. Das ist diese innere Haltung zu sagen, das bezwecke ich. Es geht jetzt nicht um mich. Es geht weder darum, dass ich geistliche Einsichten habe. Es geht nicht darum, dass meine Frömmigkeit sich erhöht. Sondern es geht darum, Jesus, ich will dir dienen. Ich will, dass mein Leben dir etwas bringt. Das ist für mich so der Dreiklang des Fastens. Alles andere ist nichts essen, ist einfach verzichten, ist Diät. Aber das ist das, worum es beim Fasten wirklich geht. Halt, das war jetzt zu weit. Wie wird der Durst gestillt? Jesus selber redet über das Fasten, eben in der Bergpredigt. Ich empfehle euch das mal, die Woche mal Bergpredigt zu lesen. Man merkt ganz deutlich zwei Teile. Einen ersten Teil, in dem es um die Gebote geht, wie gelebt werden kann. Und ab Kapitel 6, Matthäus Evangelium, geht es darum, wie wird denn Frömmigkeit gelebt. Frömmigkeit meint die Art und Weise, wie ich meinem Glauben zu Gott Ausdruck in meinem Leben verleihe. Es kann ganz unterschiedlich sein. Und Jesus nennt 5 Dinge. Das eine ist, gebt Acht auf eure Frömmigkeit und dann kommt als erstes das Geben. Das Geben ist Disziplin meiner Frömmigkeit, weil dort lerne ich Gehorsam und Vertrauen. Und dann redet Jesus über das Beten, über die Kommunikation mit Gott, über Gemeinschaft mit Gott. Das lerne ich, wenn ich bete und wenn ich mich dazu einschließe, wenn ich sage, ich will es mit Gott tun, nicht als Show für die anderen. Und dann redet Jesus auch davon, von den Prioritäten setzen zu sagen, ne, was ist in erster Stelle? Du musst von der Führung und Regierung Gottes aus lernen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und ein fünftes sagt er, hör auf, ständig andere beurteilen zu wollen, richtet nicht. Dinge, die geistliches Leben prägen oder in denen mein Leben mit Gott zum Ausdruck kommt. Und mittendrin erzählt Jesus auch vom Fasten. Und es stellt er 2 Fragen. Die erste ist, für wen machst du denn das? Die spannende Formulierung, ne? Also wer das vor den Leuten macht, der hat seinen Lohn dahin. Das ist weniger Gerichtsrede, als dass es eben ist zu sagen, also wenn du das machen willst, damit Leute das sehen, hast du dein Ziel erreicht, wenn Leute es sehen. Für wen machst du das? Und die andere Frage, was machst du denn da? Jesus sagt, weißt du, und dein Vater, der an das Verborgene sieht. Fasten heißt, die Verborgenheit meines Herzens meinem Herrn hinzuhalten, alles andere weglassen und ihn in meinen Gedanken, Wünschen und Sehnsüchten aufräumen zu lassen. Sondern dafür begebe ich mich jetzt einfach in eine Einsamkeit. Ich will Gott die Verborgenheit meines Herzens ausliefern. Jesus sagt am Kreuz, mich dürstet. Und wenn Jesus diesen Durst zum Ausdruck bringt, dann darf ich auf ihn hören, was er selber sagt. Sagt er, ich bin der, der den Durst stillen kann. Und dann komm doch und trinke. Und vielleicht hilft so eine geistliche Übung zu sagen, zu fasten, ich lass mal weg an Dingen, an Beschäftigungen, an Essen und zu sagen, und ich will mich ausrichten auf Gott und will meine Sehnsucht von ihm stillen lassen. Das steckt dahinter. Und das ist das, was motivieren darf zum Fasten. Ich möchte gern mit euch beten. Herr Jesus Christus, wollen dir Danke sagen, dass du uns kennst. Dass du uns kennst, die Sehnsucht nach dir in unserem Herzen. Und möchte ich bitten, dass du die ganz neu stillst in unserem Leben. Ja, dass du hineinkommst in unsere Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte, dass du aufräumst, dass du uns hilfst, die Dinge, mit denen wir uns einfach immer wieder belohnen, um uns über Dinge hinwegzulügen, dass du einfach wegnimmst. Und dann füll du uns aus mit dir selber, mit deiner Kraft und mit deinem Geist. Amen.